Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtradar, der Debattenpodcast. Wir werden heute diskutieren über den Verkehr in unseren Städten, über die künftige Nutzung, gegebenenfalls auch Neuordnung von Straßenräumen. 10-20% der urbanen Bodenflächen in deutschen Städten sind durch Verkehrsflächen belegt und schaffen nicht unbedingt das, was in der neuen Leipzig-Charta gefordert wird, nämlich qualitativ hochwertige, für alle offene und sichere öffentliche Räume für Begegnungen, Austausch und Integration. Es hat sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie schon etwas getan. Es wird über die Stadt der kurzen Wege gesprochen. Es entstanden Pop-up-Fahrradwege in verschiedenen Städten, Parklets und Spielstraßen. Ja, wo geht die Reise hin bei der sogenannten Mobilitätswende und wie lange wird sie dauern? Ich bin Marietta Schwarz und ich begrüße den Stadtplaner Burkhard Horn. Er hat über 25 Jahre Berufserfahrung in Kommunalverwaltungen als Verkehrsplaner, arbeitete zuletzt als Leiter der Abteilung Verkehr beim Berliner Senat und ist seit 2017 freiberuflicher Berater im Themenfeld nachhaltige Mobilität. Herzlich willkommen, Herr Horn.
Hallo, Frau Schwarz.
Herr Horn, wenn wir von Mobilitätswende sprechen, was heißt das denn eigentlich konkret?
Ja, das kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Blickwinkel an oder auch aus der Rolle heraus, mit der man über das Thema spricht. Vielleicht auch auf unsere jeweilige Lebenssituation. Es gibt natürlich die politische Ebene der Mobilitätswende, die sehr stark durch das Thema Klima begründet ist, dass wir also auch im Bereich der CO2-Reduktion der Verkehr seinen Beitrag leisten muss, was er bisher faktisch nicht tut. Und dann sind wir sofort bei den Menschen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen in der Großstadt, in der kleinen Stadt, auf dem Land mobil sein wollen und auch weiter so mobil sein dürfen und die Frage, wie sie unterwegs sind. Und das hat dann aber wiederum auch Auswirkungen natürlich auf die Gestaltung unserer öffentlichen Räume. Für mich ist also Mobilitätswende ganz viel mit Lebensqualität zu tun, mit lebenswerten Städten und Gemeinden. Und deshalb ist es für mich eigentlich ein positives Thema. Mobilitätswende klingt ja so ein bisschen immer zurück zu etwas oder wie auch immer. Ich rede eigentlich lieber vom Wandel. Also wie können wir eigentlich durch Veränderungen in der Organisation von Mobilität und Verkehr unsere Lebenswelten deutlich verbessern?
Ja, und dann ist natürlich so die Frage, welche Bedeutung in diesem Wandel dem Autoverkehr, also diesem motorisierten Individualverkehr überhaupt noch zukommt. Ist das Auto dann irgendwann aus der Stadt verbannt? Ist das Ziel?
Es geht sicherlich zunächst einmal darum, die Autoabhängigkeit zu reduzieren, gerade dort, wo Menschen das Gefühl haben, dass sie das Auto brauchen, um mobil zu sein, was, Klammer auf, nicht immer unbedingt auch der Realität entspricht, Klammer zu. Und dann natürlich auch die Autonutzung. Das heißt, es geht um das Thema Autobesitz und um die Frage, für welche Wege nutze ich das Auto dann wirklich. Das heißt, auf jeden Fall wird es darum gehen, dem Auto deutlich weniger Platz einzuräumen, sowohl im fließenden Verkehr wie auch im öffentlichen Raum, dass generell deutlich mehr Wege ohne Auto zurückgelegt werden. Die komplette Autofreiheit würde ich erstmal immer ein Fragezeichen dran machen. Es gibt ja auch nach wie vor einen Wirtschaftsverkehr, es gibt die Ver- und Entsorgung unserer Städte und Gemeinden, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation, Behinderung, wie auch immer noch auf ein, vielleicht auch ein privates Fahrzeug angewiesen sind. Autoarm, finde ich, trifft es besser.
Und was heißt es dann, autoarm? Also in Zahlen ausgedrückt?
Also wir haben ja schon Städte, sogar auch in Deutschland, wo das Auto schon eine vergleichsweise geringe Bedeutung hat, zumindest von der Nutzung her. Also wenn man Freiburg nimmt, die Wege, die die Freiburg-Bevölkerung innerhalb der Stadtgrenzen zurücklegt, da hat das Auto schon nur noch eine Bedeutung von gut 20% aller Wege. In Berlin, in der Innenstadt, ist es noch weniger. Trotzdem besitzen die meisten Menschen oder viele Menschen noch ein Auto und das macht sich natürlich im öffentlichen Raum nach wie vor sehr stark bemerkbar. Das heißt, der Nutzen, den das geminderte Verkehrsverhalten mit sich bringt, ist eigentlich noch so gar nicht richtig für alle Menschen auch spürbar. Das heißt, Wege verlagern auf umweltfreundliche Verkehrsträger, Autobesitz reduzieren, im öffentlichen Raum den Auto weniger Platz einräumen und dort, wo das Auto dennoch unterwegs sein muss, dort den Verkehr deutlich verträglicher abwickeln als heute, wenn es um Themen wie Geschwindigkeit geht.
So, und wie macht man das? Also da hört man immer so Geschichten aus diesen vorbildlichen Ländern wie Niederlande und Dänemark, die seit Jahrzehnten diesen ruhenden Verkehr, also diese Parkplätze peu à peu reduzieren. Aber das ist natürlich ein Prozess, den kann man jetzt auch so auf die Schnelle nicht mehr einholen.
Das ist auf jeden Fall eher eine Frage von Dekaden, wenn es nachhaltig sein soll. Ich kann natürlich hier und da mit kleinen Maßnahmen mal zeigen, was schon möglich ist. Finde ich auch wichtig, weil dadurch sichtbar wird, welche Chancen in dem Wandel liegen. Aber trotzdem brauche ich natürlich eine Strategie. Es ist schon so, dass die meisten Kommunen auch sowas wie einen Verkehrsentwicklungsplan haben oder einen sogenannten Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, nach europäischem Maßstab. Das geschieht natürlich mit unterschiedlicher Konsequenz. Nicht jeder Plan ist in sich komplett wirklich konsistent und schlüssig oder ist mit genug Ressourcen hinterlegt, was Finanzen, Personal etc. angeht. Natürlich hängt es auch immer von den politischen Mehrheiten ab, wie stark so ein Plan auch ausgelegt ist und wie schnell er wirkt. Das ist etwas, was seine Zeit dauert. Aber wir müssen jetzt anfangen und wir müssen vor allem konsistent dabei bleiben und nicht nach jeder Wahl wieder alles in Frage stellen.
Oft hat man ja das Gefühl, dass es eher so Stückwerk ist, ja, dass hier mal ein Fahrradweg eingeführt wird, der dann da abrupt endet, hier eine Verkehrsberuhigung, dort ein paar Poller. Also existieren in den Städten wirklich Pläne, die ausgerichtet sind darauf, dass ein Wandel in Dekaden, haben Sie gesagt, vollzogen ist? Oder tastet man sich da so nach und nach irgendwie ran?
Die existieren schon. Es gibt natürlich häufig ein gewisses Gap zwischen der theoretischen strategischen Planung und der Umsetzung. Das ist wiederum auch eine Frage, die oft mit Politik zu tun hat, die sich manchmal leichter damit tut, ganz großartige Ziele mit zu unterschreiben und auch so die generellen Leitlinien zu formulieren. Aber wenn es dann zum Schwur kommt und man beispielsweise tatsächlich mal Flächen umverteilen muss von dem einen Verkehrsträger zu einem anderen oder Geld bereitstellen muss für bestimmte Maßnahmen, dann sieht es dann manchmal schon anders aus. Und das ist natürlich ein Problem. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass in vielen deutschen Städten solche strategischen Konzepte existieren oder auch gerade neu erarbeitet werden, auch vielleicht gerade unter dem Aspekt Klimaschutz überarbeitet werden. Und ganz wichtig ist, dass diese eben dann auch einen integrierten Ansatz haben, dass sie jetzt nicht einfach nur jede Verkehrsart nebeneinander betrachten, sondern natürlich sie in ihren Wechselwirkungen sehen. Und dass es da auch nicht nur um Infrastruktur geht, wo man dann irgendwelche Netzpläne hat für Radwege und Buslinien und Ähnliches, sondern wie gehe ich mit dem Thema Parken um, wie gehe ich mit dem Thema Geschwindigkeit um, wie organisiere ich den Lieferverkehr, den Wirtschaftsverkehr in einer Stadt. Das gehört alles zusammen und natürlich gibt es auch Schnittstellen zur Stadtentwicklung. Wie entwickle ich neue Quartiere? Worum kann ich bei Bestandsquartieren vielleicht einen quartiersbezogenen Ansatz finden, um dort auch Mobilität zu verändern? Wie sind die Schnittstellen zum Thema Freiraumplanung, Grünflächengestaltung etc.? Mobilität ist eigentlich ein Querschnittsthema für die ganze Stadtentwicklung.
Haben die Kommunen eigentlich weitgehend Handlungsfreiheit? Und wenn nein, welche Gesetze und Regelungen bremsen denn diesen Mobilitätswandel?
Also die Kommunen sind natürlich in ein Geflecht eingebunden in unserem föderalen System, wo sie natürlich stark abhängig sind, auch von Dritten, gerade vom Bund, der etwa das Straßenverkehrsrecht zusammen mit den Ländern im Wesentlichen bestimmt. Die Kommunen können gerade große Infrastrukturmaßnahmen nie selber finanzieren, da sind sie auf Fördermittel angewiesen und sie brauchen auch entsprechende Ressourcen natürlich innerhalb der Verwaltung, vor allem personeller Art, um die Dinge auch umzusetzen.
Haben Sie die?
Eigentlich im Regelfall nie ausreichend. Das ist schon ein Problem für viele Kommunen. Gerade wenn man Dinge ganz anders machen will oder neue Handlungsschwerpunkte hat, braucht man dafür auch Leute. Der Markt ist auch nicht unbedingt üppig. Gerade im Bereich der Verkehrsplanung werden Leute dringend gesucht. Beim Straßenverkehrsrecht ist es sicherlich so, da gibt es große Defizite. Sie kennen vielleicht diese Städteinitiative, lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten, die großen Zulauf hat. Mittlerweile fast 250 Kommunen haben sich da angeschlossen, die vom Bund schlicht und einfach nur die Freiheit fordern, dass sie selber entscheiden können, welches denn die angemessene Höchstgeschwindigkeit innerorts ist und nicht Hauptverkehrsstraßen immer noch im Regelfall 50 ausweisen müssen, weil keines der Ausnahmekriterien erfüllt ist, die StVO vorschreibt. Allein das würde den Kommunen schon viel mehr Möglichkeiten bieten, dann ihre Räume sicherer zu gestalten, sicherere Verkehrsanordnungen zu machen, das mit auch Infrastrukturmaßnahmen zu mischen. Da ist viel Bedarf. Finanzierung auch. ÖPNV hat natürlich durch die Pandemie stark gelitten. Da wird es weiterhin viel Geld brauchen. Und dann sind die Fördermittelprogramme manchmal so komplex angelegt, dass es die Kommunen mehr Geld kostet, diese Fördermittel zu beantragen, als wirklich dann einen Mehrwert davon zu haben. Das ist etwas überspitzt ausgedrückt, aber so etwas gibt es. Auf der anderen Seite sollten die Kommunen jetzt auch nicht so tun, als müsste erst hier alles auf Bundesebene ändern. Die Kommunen haben schon eine ganze Menge Möglichkeiten, etwas zu tun, auch im Bereich Straßenverkehrsrecht. Wenn ich sehe, dass Städte wie Freiburg schon darüber nachdenken, die Parkraumbewirtschaftung auf weite Teile der Stadt auszudehnen und in Berlin etwa in der Innenstadt es noch viele Bereiche gibt, wo das Parken noch überhaupt nichts kostet, wo man sich wirklich wundert, dass es noch nichts kostet, dann sieht man, dass da schon noch eine gewisse Diskrepanz ist, wie die Kommunen ihre Spielräume ausnutzen.
Es gibt ja Städte, die jetzt auch im Zuge der Pandemie da relativ schnell viel erreicht haben. Also ich war letzte Woche in London, bin da mit dem Fahrrad auf sogenannten Quiet Lanes quer durch die Stadt gefahren. Das war wunderbar, hat ganz viel Spaß gemacht. Das wäre vor der Pandemie, hat mir dann die Freundin, die dort lebt, gesagt, überhaupt nicht möglich gewesen. Also da haben einige Leute in den Ämtern die Chance anscheinend ergriffen, einfach Dinge durchzusetzen. Also würden Sie sagen, das ist dann auch ein guter Weg, das zu tun? Oder braucht es da Aushandlungsprozesse?
Aushandlungsprozesse braucht es, glaube ich, fast immer, weil es geht ja um den öffentlichen Raum mit unterschiedlichen Ansprüchen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass man sich viel mehr traut, auch mal Dinge auszuprobieren. Auch so ein bisschen vielleicht Try and Error. Man muss sich gleich perfekt machen, sodass dann ein Umbau gleich wieder Millionen kostet, sondern man kann dann mit einfachen Maßnahmen mal deutlich machen, was heißt es denn, wenn ich Fläche anders organisiere, wenn ich mit einfachen Maßnahmen vielleicht eine mal wirklich weitestgehend durchgehende Radroutenverbindung schaffen kann. Das macht einmal nach außen hin deutlich, wir reden nicht nur, sondern wir handeln auch. Die Leute können selber ausprobieren, wie sie mit diesem Wandel klarkommen, was das für sie bedeutet, vielleicht auch tatsächlich sich mal aufs Fahrrad trauen. Und da war natürlich, glaube ich, die Pandemie in vielen Städten ein Anlass, das mal zu machen. Berlin hat ja mit den Pop-up-Radwegen sehr früh schon angefangen. In München gab es diese Schani-Gärten, wo man Parkplätze am Straßenrand über den Sommer aufgehoben hat und stattdessen die Außenbewirtschaftungsflächen für die Gastronomie erweitert hat und so weiter und so weiter. Und ich habe schon den Eindruck, dass das auch jetzt nicht alles wieder zurückgenommen wird, sondern vieles auch jetzt mittlerweile verstetigt wird und damit eigentlich auch eine Chance genutzt worden ist, die die Pandemie geboten hat.
Welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt als Berater zum Beispiel auch mit so Bürgerbeteiligungen gemacht? Also ich kann aus der eigenen Nachbarschaft in Berlin-Kreuzberg erzählen, wo über Jahre in der Bergmannstraße eine Verkehrsberuhigung auf verschiedene Arten und Weisen umgesetzt wurde. Auch, man könnte sagen, experimentierfreudig, da wurden verschiedene Sachen ausprobiert. Da gab es aber auch sehr, sehr viele schimpfende Anwohner, die tun das teilweise bis heute. Was bringen denn Bürger in solche Veränderungsprozesse mit rein, was einem auch wirklich als Verwaltung weiterhilft?
Also glaube ich, erstmal hilft es einem, dass man besser einschätzen kann, wie eigentlich die Stimmung vor Ort ist und ob es vielleicht auch tatsächlich Bedürfnisse gibt, die man vielleicht zu wenig berücksichtigt hat in dem, was man so im Kopf hatte als Planer. Man muss natürlich gleichzeitig auch immer deutlich machen, dass Beteiligung auch ihre Grenzen hat, dass Beteiligung nicht gleichzusetzen ist mit ich entscheide darüber, was dort passiert, sondern dass letztendlich dann natürlich das Stadtparlament dann entscheidet und abwägt zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen, was letztendlich dort passieren soll. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Beteiligung. Beteiligung darf aber nicht zum Selbstzweck werden. Beteiligung darf auch nicht dazu führen, dass Prozesse sich praktisch blockiert werden und man dann gar nichts mehr auf die Straße bekommt.
Passiert sowas?
Das gibt es auch, zumindest, dass es deutliche Verzögerungen gibt. Deshalb muss von vornherein, glaube ich, immer transparent klar sein, ist Beteiligung eigentlich nur Information oder geht es tatsächlich darum, vielleicht noch mal Varianten zu diskutieren, Bürgervorschläge noch mit aufzunehmen, die abzuwägen oder geht man tatsächlich ganz komplett offen in so ein Verfahren rein? Es hängt aber ja auch vom Projekt ab.
Wir haben ja auch eine starke Autolobby. Versuchen die Kommunen, die eigentlich auch ins Boot zu holen oder ja, versucht man eher die Bedürfnisse der Autofahrer vielleicht zu ignorieren, weil man sie eh nicht umstimmen kann? Also wie sind da so die Regulierungsmechanismen? Läuft dann am Ende alles über Steuern und Gebühren?
Also ich glaube, die Lobby ist das eine, die Autofahrenden selber ist ja nochmal was anderes. Es gibt diese temporären Projekte, wie man Straßen im Sommer zum Beispiel mal so schließt oder dort andere Nutzungen unterbringt. Da gibt es eine ganze Menge, die ich wirklich gut finde. In Aachen gab es zum Beispiel am Theater ein Reallabor, wo man temporär die Straßenräume dicht gemacht hat, gleichzeitig den Diskurs oft eröffnet hat und mittlerweile stellt das niemand mehr in Frage. In Kassel gab es im letzten Herbst eine vierspurige Straße am Rand der Innenstadt, die auch zivilgesellschaftlich initiiert für 4 Wochen komplett dicht gemacht worden ist, bis auf den Radverkehr und die Straßenbahn, die durchfuhr, wo man auch gar keine Vorgaben gemacht hat, nach dem Motto, wir wissen jetzt genau, wie man den öffentlichen Raum anders nutzt, sondern mit den Anliegern zusammen im Grunde etwas hat entstehen lassen. Und das waren dann türkische Teestuben und Nachbarschaftsinitiativen, die da plötzlich Dinge initiiert haben. Und wenn so eine Art Aneignung erfolgen kann, durch die Menschen, die selber betroffen sind von einer Veränderung, dann ist es, glaube ich, das Positivste, wenn man das hinkriegt. der Autoverkehr muss, glaube ich, oder den Autofahrern muss schon klar gemacht werden, dass sie bislang eigentlich sehr viele Privilegien genossen haben, dass sie den öffentlichen Raum verhältnismäßig preiswert genutzen konnten und zwar eigentlich eben ein Missverhältnis dazu, wie er anderen Flächenmenschen zur Verfügung stand. Das Thema Parken, dass ich mein Auto 23 Stunden im öffentlichen Raum häufig noch kostenlos abstellen kann und dann Fläche in Anspruch nehme, die andere nicht nutzen können, ist eigentlich ein Privileg. Und dass man über bestimmte regulierende Maßnahmen, gerade beim Thema Parken oder Parkgebühren, beim Thema Geschwindigkeit oder auch durch Verkehrslenkung, da jetzt Dinge ändert, um allen Menschen in der Stadt eine möglichst gute Lebensumwelt zu schaffen, das ist schon auch Aufgabe der Politik, das zu vermitteln, dass das zwangsläufig erforderlich ist.
Okay, dann schauen wir uns jetzt diese gute Lebensumwelt mal an. Wenn das Auto dann mal in Teilen nicht mehr am Straßenrand parkt, also wenn man mehr Raum gewinnt durch weniger Verkehr, auch weniger ruhenden Verkehr in den Städten, wie belebt man diese Flächen? Also es gibt ja so schon einige Versuche, die manche für gelungen halten, manche nicht so. Also zum Beispiel hier in Berlin wurde ja auch die untere Friedrichstraße beruhigt. Das ist für einen Fahrradfahrer ganz wunderbar, wenn er durch diese Geschäftsstraße einfach so fahren kann. Aber wenn man dann mal so rechts und links guckt, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen frei gewordenen Flächen passiert, dann stehen da so vereinzelt irgendwelche Ratternmöbel rum, wo ein Tourist mal irgendwie zwischendurch auf Google Maps guckt, wo er jetzt langläuft. Aber sage ich mal, mit Stadtgestaltung hat das ja auch nicht viel zu tun. Also was macht man denn sinnvollerweise mit diesen Flächen, die dann nicht mehr von den Autos besetzt sind?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz zentrale Frage, weil davon ja auch die Akzeptanz dann abhängt, langfristig. Und zwar sogar, glaube ich, nicht nur von den Autofahrenden, sondern von den Anliegern, auch von der Stadtbevölkerung insgesamt. Ich meine, bei der Friedrichstraße, glaube ich, kann man sagen, was man zumindest gelernt hat, ist, man kann so eine Straße einfach mal für den Autoverkehr sperren, ohne dass der Rest der Welt zusammenbricht. Das ist, glaube ich, auch allen klar geworden. Das ist zumindest eine positive Erkenntnis. Aber für mich macht es auch deutlich, man kann nicht einfach nur die Dominanz einer Verkehrsart durch die Dominanz einer anderen Verkehrsart ersetzen. Das schafft noch keine Lebensqualität in der Stadt, auch wenn natürlich Abgase weniger geworden sind, Lärm und so weiter etc. Man kann immer etwas mit Grün machen, wenn auch vielleicht erstmal nur provisorisch. Wir werden ohnehin viel mehr Grün in unseren Straßen haben müssen, um den Anforderungen des Klimawandels, der ja stattfindet in den Städten, gerecht zu werden, um überhaupt noch benutzbare öffentliche Räume zu haben, die verschattet sind, die Versickerungsflächen bieten etc. Und dann gibt es durchaus eine ganze Menge Möglichkeiten, auch diese Flächen anders zu nutzen, gerade was das Thema Aufenthalt angeht. Wie viele Menschen wünschen sich mehr Bänke in den Städten, um sich einfach auch mal ausruhen zu können, sitzen zu können, sich treffen zu können.
Aber eben nicht auf der Straße, das ist ja immer der Punkt. Also man hat irgendwie einen Bürgersteig, dann hat man eine Stufe und dann hat man die Straße. Und wenn da eine Bank steht, ist das halt ein anderes Gefühl, als wenn die Bank auf dem Bürgersteig steht.
Das ist so. Muss natürlich mir genau den Raum angucken, was für Möglichkeiten bietet der, gerade wenn ich mit provisorischen Maßnahmen rede, dort auch schon die Fahrbahn mit in Anspruch zu nehmen. Ich muss natürlich genau gucken, habe ich da auch noch Anlieferbedürfnisse, was ist mit der Müllabfuhr etc. Die Straße muss ja auch technisch für solche Zwecke noch weiter funktionieren. Aber da kann man, glaube ich, mittlerweile in ganz Europa gucken, was für Möglichkeiten es da gibt. Zürich macht im Sommer jetzt ein Projekt immer, das nennt sich Bringsufte Straße, wo die also auch drei oder vier Straßen in der Innenstadt ganz unterschiedliche Arten von Aneignungsmöglichkeiten, wie auch immer, testen zusammen mit den Anwohnern. Die Stadt Gent in Belgien hat eigentlich die ganze Innenstadt auch zunächst mit provisorischen Maßnahmen mehr oder weniger verkehrsberuhigt, was jetzt so nach und nach verstetigt wird mit einer hohen Akzeptanz und einer hohen Qualitätsgewinn. Es gibt da, glaube ich, nicht unbedingt das Rezeptbuch, das ich einfach nur kopieren kann. Ich muss da schon mir die Mühe geben, mir den Ort genau anzugucken.
Ja, dennoch entsteht bei mir jetzt kein Bild, wie ein Straßenraum, ein lebenswerter künftig, wenn er kein Provisorium mehr ist, aussieht. Also wird man den Bürgersteig erweitern? Wird man die Straße entsiegeln, begrünen? Werden wir einfach mehr Bäume in den Städten haben? Also ja, Provisorien sehe ich hier und da, aber irgendwann sollen wir über das Stadium der Provisorien ja vielleicht auch mal hinausgekommen sind. Und wie sieht dann ein Straßenraum aus?
Auf jeden Fall. Also sag mal, mein Straßenraum der Zukunft ist nicht unbedingt einer, der jetzt durchsepariert ist. Jede Verkehrsart hat ihre eigene Fläche. Weil das ja auch in vielen gerade gewachsenen Städten mit relativ schmalen Räumen, Straßenraum ohnehin gar nicht möglich ist. Mein Zukunftsstraßenraum ist von wenigen Ausnahmen abgesehen eigentlich ein Straßenraum, wo ich mit vor allem sehr niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs bin. Egal ob mit dem Fahrrad oder auch wenn noch möglicherweise mit dem einen oder anderen Auto, das dort durchfährt. Und im Regelfall auch ich tatsächlich noch Mischverkehr wieder haben kann, aber eben mit auf deutlich weniger Fläche, mit deutlich geringeren Geschwindigkeiten, deutlich mehr Begrünung, Versickerungsflächen, Alleen zur Beschattung der öffentlichen Räume, die auch den Aufenthalt dann dort wieder ermöglichen. Und da kann ich natürlich auch noch andere Nutzungen integrieren, wo ich Car- und Bikesharing habe und vielleicht noch eine Parkstation, um meine Pakete da abzuholen. Und vor allem großzügige Flächen für den Fußverkehr, weil das für die Aufenthaltsqualität von öffentlichen Räumen natürlich entscheidend ist.
Jetzt haben wir ja bislang recht konventionell gedacht und gesprochen, nämlich in den Fortbewegungsmitteln, die wir bereits haben. Aber da ist ja auch eine Menge im Wandel. Muss man ja nur mal an die E-Scooter denken, die in den Städten manchmal auch kreuz und quer im öffentlichen Raum stehen. Also wie werden sich die Menschen denn, Herr Horn, fortbewegen, wenn sie nicht mehr Auto fahren und wenn sie vielleicht auch gar nicht so gerne mit dem Fahrrad fahren?
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Menschen Optionen haben, dass sie abhängig vom Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Freizeit, wie auch immer, mit Gepäck, ohne Gepäck, wissen, ich habe Optionen, diese Wege zurückzulegen, auch ohne das eigene Auto. Das heißt Multimodalität so als Stichwort. Ich bin nicht gebunden an ein Verkehrsmittel. Ich habe Optionen, die ich so nutze, wie es sozusagen meinen jeweiligen Bedürfnissen entspricht. Und ich meine, große Städte wie Berlin oder London oder Paris haben das ja teilweise einfach schon. Das ist in den kleineren Städten natürlich nicht ganz so einfach einzurichten, weil das auch eine ökonomische Frage ist. Aber in die Richtung muss es, glaube ich, gehen.
Herr Horn, würden Sie eigentlich sagen, dass dieses Ziel der sogenannten 15-Minuten-Stadt, also die Stadt, in der ein Fußgänger, ein Bewohner innerhalb von 15 Minuten alle notwendigen Alltagsbedürfnisse stillen kann, eine Utopie ist oder ist sie umsetzbar?
Ich glaube nicht, dass es eine Utopie ist. Das ist ja nicht so völlig neu. Ich glaube, in Berlin kann man sagen, dass innerhalb des S-Bahn-Rings man locker eine 10-Minuten-Stadt hat. Da kann ich alle Bedürfnisse des täglichen Lebens innerhalb dieses Zeitradiuses locker erreichen. Paris ist ja auch sehr dicht. Doppelt so viel Menschen leben auf der gleichen Fläche wie die in der Berliner Innenstadt. Da ist das im Grunde, glaube ich, größtenteils auch tatsächlich schon erreicht. Ich muss es, glaube ich, jetzt nicht überall zum Maßstab machen. Also wenn ich 80% meiner Stadt bereits in so einem 10-Minuten- oder 15-Minuten-Radius organisiert habe, dann muss ich nicht unbedingt das auch noch für das letzte Einfamilienhausgebiet tun, weil es da eigentlich ökonomisch kaum sinnvoll ist, da Infrastrukturen anzusiedeln, die das dann auch ermöglichen, die sich dann vielleicht ökonomisch gar nicht selber tragen. Aber ich glaube, es ist ein super guter Maßstab, weil es deutlich macht, dass mehr Nähe auch Lebensqualität bringt. Ich bin natürlich auch dann ganz anders unterwegs, was Mobilität angeht, wenn ich weiß, ich kann da zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf kurzen Wegen hin. Ich habe belebtere Straßenräume dadurch, wenn die Menschen mehr zu Fuß unterwegs sind. Und ich entdecke das Quartier vielleicht auch neu. Das Quartier ist, glaube ich, eine gute Bezugsgröße, auch um Dinge zu verändern, um auch Menschen zu erreichen, weil das ist ihre Nachbarschaft, da kennen sie sich aus, da erfahren die selber zur positiven Veränderung als erstes selber und sind dann, glaube ich, auch bereit, sich auf den Wandel stärker einzulassen, als wenn es so abstrakt oder nur gesamtstädtisch diskutiert wird.
Das war Stadtradar, der Debattenpodcast zur Frage, wie der Verkehrsraum für alle künftig aussehen wird. Weniger Individualverkehr, mehr Raum für Fußgänger, deren Aufenthalt und andere Fortbewegungsmittel. Mein Gast in dieser Ausgabe war Burkhard Horn, Stadtplaner und freier Berater für nachhaltige Mobilität. Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de. Herr Horn, vielen Dank.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.